Preußen in Amerika. Es gibt auf der Erde kein nützlicheres Tier als einen preußischen Lieutenant. Man kann mäkeln an sämtlichen Einrichtungen der süßen, heiligen Natur, man kann zweifeln an der Zweckmäßigkeit der Wanzen und Blattläuse in der besten aller Welten. Die Nützlichkeit des preußischen Lieutenants ist über allen menschlichen Verstand erhaben. Rien de plus sûr. Was hätte aus den harten, struppigen Köpfen der Polen werden sollen, wenn ihnen nicht die weichen, sanften Hände preußischer Kriegshelden Rasier- und Skalpierdienste geleistet hätten? Was könnte dem oktroyierten Untertanenverstand den Glauben an die Unerforschlichkeit Gottes und die Heilsamkeit der Steuerzahlung begreiflicher machen als der Anblick eines belagerungsträumenden, schuldenduftenden Manteuffelhelden? Wer sollte den Rossjuden am Niederrhein Gelegenheit zu ihrem stillgemütlichen Schacher geben, wenn nicht in rheinischen Städten Posaunenkommandanten thronten, deren Körpergewicht bei jeder Parade einen Klepper zu Schaden drückt? Rien de plus sûr, rien de plus net. Die Nützlichkeit des preußischen Lieutenants liegt in seinem Rock. Nur durch seinen Rock erhält er das Privilegium, die Bourgeoisweiber, die Frauen der Bankiers und Großkrämer für die Folgen des rückenbeugenden Lebens ihrer Ehemänner zu entschädigen. Mit dem Rock hört auch die Bedeutung des Lieutenants auf. Was aber wird aus dem preußischen Lieutenant, wenn er den Rock auszieht? Niemand weiß es. Niemand kümmert sich darum. Das Verschwinden des preußischen Lieutenants, wenn er aus seinem Rock gekrochen, ist geheimnisvoll und geräuschlos. Gleich dem Verschwinden des Mistkäfers, der sich tiefer und unergründbar verbirgt, wenn ihm die Hacke des Bauers seine weiche Decke entzieht. Wir füllen daher eine Lücke in der Zeitgeschichte aus, wir helfen einem tief gefühlten Bedürfnis ab, wenn wir nach authentischen Quellen über das Schicksal eines erlauchten Sandreiters, A.D., des Sprösslings eines uckermärkischen Hidalgo-Geschlechtes, Nachricht geben. Es sind ungefähr 2 Jahre her, als in New Orleans ein Junker von Quitzow erschien, dessen Name unzweifelhaft Hans war. Man kennt den Adel der Quitzows. Schon in den Zeiten urmärkischen Altertums tauchte diese edle Familie zum Schrecken der reisenden Kaufleute hinter Hecken und Sträuchern der Mark auf, und später, als der Stamm der Hohenzollern zu blühen begann, waren die ritterlichen Quitzows die ersten unter allen wegelagernden Größen, welche sich mit den Waffen in der Hand gegen die Konkurrenz der brandenburgischen Markgrafen erhoben. Noch leben die großen Erinnerungen der Quitzows in dem Munde der treu angestammten Brandenburger fort, und die Bauern sangen, als die Hohenzollern schon lange durch ihren eigenen Namen den ihrer Nebenbuhler zu ersetzen sich bemühten, noch immer das Lied: Vor Rochow und vor Lüderitz, vor Quitzow und vor Itzenplitz, vorm Türken und vor schwerer Not, behüt uns, lieber Herre Gott. Es war einer der letzten Nachkommen dieses berühmten Strolch-Geschlechts, mit dessen Anwesenheit die bürgerlich-republikanische Stadt New York heimgesucht wurde. Der Junker von Quitzow hatte in Berlin die Urfehde seiner Ahnen abgeschworen und eine Zeit lang die Livree der Stammfeinde seines Hauses getragen. Er brachte nichts mit sich als die alten Erinnerungen seines Namens, einen grünen Samtrock mit weißen Knöpfen und eine Summe Geldes, welche er am Abend seiner Abreise im Spiel gewonnen hatte. Aber in welcher Stadt sollte die Erscheinung eines Quitzow kein Ereignis sein? Sollten sich die Spekulanten und Wegelagerer der modernen Industrie nicht zu dem Genossen der Rochows und Lüderitze durch innige Seelenverwandtschaft hingezogen fühlen? Eine Zeit lang lebte der Junker in der Tat in voller Zufriedenheit. Es war genau die Zeit, soweit der mitgebrachte Spielgewinn reichte. Eines Tages aber erschien der Wirt seines Hotels, ein grober Minenherr aus Amsterdam, um ihn zu erinnern, dass er vergessen habe, seine Wochenpension zu bezahlen. Andere Leute desselben Schlages rückten dem edlen uckermärkischen Kranten mit ähnlichen Unzweideutigkeiten in seine Zelle oder verschlossen ihm ihre Läden, und der Junker fühlte zum ersten Mal die kläglichen Folgen einer mangelhaften Kreditorganisation. Der Junker trat vor den Spiegel und seufzte. Er dachte an seine Berliner Gardeuniform, diese amtliche Anweisung an bürgerlichen Pump, und seufzte. Er dachte an die glorreichen Zwangsanleihoperationen seiner Ahnen und seufzte tiefer. An der praktisch bürgerlichen Republik brach der Stolz des ehrwürdigen europäischen Adels, die Pumpbedeutung seines Berliner Lieutenantkleides.